eine Lösung heißt, wir ernähren uns einfach alle vegan und dann haben wir keine Herz-Kreislauf-Themen mehr. Und leider ist genau das, wo wir drauf springen, wobei man eher, wenn man dann gerade in diese Details reinschaut, genauer erkennen muss, okay, wir haben hier gewisse Vorteile, wir haben aber auch bei der veganen Ernährung gewisse potenzielle Mangelsituationen, die in einem kurzen Zeitraum dieser Studie, nämlich 8 Wochen, und es ist keine Langzeituntersuchung, uns noch nicht Erkenntnisse über zukünftige, gegebenenfalls auch Probleme entstehen würden.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Eineiige Zwillinge ändern für ein Experiment 8 Wochen lang ihre Ernährungsweise und ihren Lebensstil, um zu erkunden, wie bestimmte Lebensmittel sich auf den Körper auswirken. Das klingt spannend und dieses Experiment löst derzeit einen großen Hype aus, denn Netflix hat daraus eine sehr gut gemachte Doku produziert. Du bist, was du isst, ist seit einigen Wochen verfügbar, wird millionenfach gestreamt weltweit und Medien, Fachmagazine, Online-Portale, Zeitungen, alle berichten über die Ergebnisse dieses Versuchs. Grund genug für uns hier bei den Health Nerds mal zu schauen, was es damit auf sich hat. Denn Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam, mein Lieber, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo Felix, ich freue mich, wie immer mit dabei zu sein.
Ja, und Matthias, hinter dieser Netflix-Doku liegt eine echte Studie. Und der Fokus bei dieser Studie mit den eineiigen Zwillingen, der liegt auf 2 grundlegenden Ernährungsformen.
Genau, es gibt 2 Gruppen, in die die Zwillinge quasi eingeteilt werden. Und das eine ist die omnivore Ernährung, bedeutet also eine Allesfresserernährung, ein Mix zwischen pflanzenbasierten, aber eben auch tierischen Lebensmitteln und im Vergleich dazu eine vegane Ernährung. Und wie du richtig gesagt hast, es gibt eine spannende Doku dazu. Ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich die Doku nicht gesehen habe. Ich habe dahinter geschaut. Ich habe mir oder wir haben uns vielmehr das Paper, was dazu publiziert worden ist, einmal vorgenommen. Und ich glaube, darauf sollten wir einmal genauer schauen.
So, das ist nämlich der Kern und deswegen wollen wir auch darüber sprechen. Es ist eben nicht nur eine TV-Show, sondern hinter diesem Experiment, hinter dieser Doku, die übrigens sehr, sehr gut gemacht ist, also ich kann es euch nur empfehlen, schaut unbedingt mal rein. Es ist schon filmisch natürlich toll erzählt, aber auch wirklich spannend gemacht. Aber dahinter, da steckt, Matthias, eine große Studie. Und du hast dir mit deinem Team aus dem Artgerecht Health Nerds Wissenschaftscampus, ihr habt euch das angeschaut. Gib uns mal einen kurzen Überblick bei dieser Studie. Wie viele Zwillingspärchen haben denn da mitgemacht?
Ja, also nochmal, um den Hintergrund auch nochmal zu verstehen. Es ging um Ernährungs- und auch Lebensstilgewohnheiten. Das heißt, es wurde sich auch mit dem Thema Sport und Bewegung auseinandergesetzt. Und letztendlich geht es um kardiometabolische Effekte, also Herz-Kreislauf und Herz-Kreislauf-System und Herz-Kreislauf-Stoffwechsel, beeinflussbar eben durch Omnivore, das ist wie gesagt die Allesfresserernährung, versus einer veganen Ernährung, also rein pflanzlichen Ernährung. Und es sind nicht nur Zwillinge in dem Sinne, sondern eineiige Zwillinge. Das ist auch wichtig, weil man eben sagt, okay, wir wollen die versuchen, das wird ja häufiger eben auch betrieben, an Forschung mit Zwillingen, mit eineiigen Zwillingen, um Unterschiede klarer zu machen, wenn doch der genetische Bauplan eigentlich letztendlich identisch ist. Und teilgenommen haben insgesamt 44, also so riesengroß ist die Studie natürlich nicht, aber es sind natürlich viele eineiige Zwillinge, also 44 Menschen insgesamt, sprich 22 Zwillingspaare, davon 10 Männer, 34 Frauen, im Schnitt im Alter bei etwas über 39,5 Jahren und eine Range zwischen 20 bis 60 Jahren. Und durchgeführt wurde die Studie, also nicht in einem klinischen Experiment, also dass sie immer vor Ort waren, sondern in einem frei lebenden Kontext letztendlich, lief über 8 Wochen und die Teilnehmenden wurden je Zwillingspaar randomisiert eingeteilt, entweder in die omnivore Ernährung oder die vegane Ernährung.
Und sag mal, Experimente mit eineiigen Zwillingen, ich erinnere mich, es gab auch mal ein Experiment von der NASA, wo ein eineiiger Zwilling auf die ISS-Weltraumstation geschickt wurde über mehrere Monate und der eineiige Bruder ist auf der Erde geblieben. Man hat dann geschaut, okay, wie wirkt sich also Schwerelosigkeit und so weiter auf den Körper aus. Ist das tatsächlich so, dass eineiige Zwillinge wirklich identisch sind oder muss man schon fairerweise sagen, gerade wenn es eben ums Thema Ernährung geht, da spielt auch eben viel Ernährungsweise und Lebensstil mit. Und wenn der eine Zwilling 30 Jahre sich vielleicht schon schlecht ernährt hat, der andere Zwilling aber eher gut ernährt hat, sind die natürlich körperlich schon unterschiedlich, oder? Wie siehst du das?
Definitiv. Es geht aber wirklich darum, dass der Bauplan quasi schon identisch ist. Aber ja, die Verhaltensweisen können sich definitiv auch unterscheiden. Sie haben aber natürlich auch die viele Gemeinsamkeiten, die jetzt neben dem Bauplan auch noch mit dazu gehören, nämlich, dass sie die gleiche Schwangerschaft erlebt haben, die gleiche Geburt erlebt haben. Und trotzdem kann es hier auch nochmal Unterschiede geben. Und ja, es gibt neben der Genetik eben auch epigenetische Faktoren, die sich im Laufe des Lebens verändern könnten. Und genau das ist, du hast dieses NASA-Experiment beschrieben und das ist auch der Hintergedanke hier. Man hat eigentlich den gleichen Bauplan und hier kann man eine bessere Vergleichbarkeit schaffen, um genauer zu erkennen, welche Auswirkungen haben denn jetzt beispielsweise Ernährungsveränderungen oder im Kontext des NASA-Experimentes, was du angesprochen hast, was hat das für eine Bedeutung, wenn ich in der Schwerelosigkeit bin, wenn ich mich mit einer höheren Geschwindigkeit bewege, wie wirkt sich das auf den Alterungsprozess aus, auch danach und auch Folgeuntersuchungen, die natürlich stattfinden. All das wird quasi in dem Kontext mit berücksichtigt.
Jetzt lass uns mal direkt reinschauen in dieses 8-Wochen-Experiment. Also ich fasse nochmal zusammen. Da gibt es eine Gruppe von 44 Personen. Das sind 22 eineiige Zwillingspaare. Die werden zufällig zugeordnet. Die eine Gruppe ernährt sich vegan, also pflanzlich, und die andere Gruppe omnivor, so wie die meisten Menschen, also eine Nahrung aus Pflanzen, aber eben auch Fleischbestandteilen. Und jetzt guckt man also nach 8 Wochen, wie haben sich die jeweiligen Zwillingspärchen verändert. Und jetzt tauchen wir mal ein, Matthias, in dieses Experiment. Du hast dir das sehr genau angeschaut. Wie sind diese 8 Wochen abgelaufen? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Also die Gruppen sind eingeteilt worden. Man hat primäre Outcomes, die man quasi mit untersuchen möchte, also Laborparameter. Es gibt da, sind auch Stuhlanalysen gemacht worden, es sind Selbstreports gemacht worden. Und die fanden jetzt nicht nur einmal vorher und einmal danach statt, sondern in unterschiedlichen Wiederholungen. Also Blutuntersuchungen wurden eine Woche vor Beginn gemacht, dann zum Beginn nochmal, dann nach 2 Wochen, nach 4 Wochen, nach 6 Wochen und nach 8 Wochen. Neben den Blutuntersuchungen immer passen dazu auch die Sammlung von Stuhlproben, die gemacht worden sind. Und Selbstreports wurden zu Beginn, in der Mitte der Zeit und am Ende nochmal durchgeführt. Also an Tag 0, nach 4 Wochen und nach 8 Wochen. Und jetzt unterteilt sich das nochmal, dass die Teilnehmenden in den ersten 4 Wochen das Essen zugestellt bekommen haben, beziehungsweise auch klar gesagt worden ist, was wird letztendlich gegessen. Und die anderen oder die nächsten darauf folgenden 4 Wochen war dann eben in der Selbstzusammenstellung der Mahlzeiten. All das wurde dokumentiert, was wurde gegessen und so weiter. Und die grobe Einteilung nochmal vorweg, nicht nur, um es auch da quasi Fehlerquellen zu extrapolieren, dass man sagt, wir sprechen von einer gesunden, da wissen wir auch, dann ist es immer auch ein bisschen schwierig, aber einer gesunden veganen Ernährung und einer gesunden omnivoren Ernährung, weil sonst würde man natürlich sagen, klar, wenn man die rein westliche Ernährung als omnivore Ernährung bezeichnet und sie ununterbrochen nur Fastfood essen würden und das mit vegan vergleichen, das würde es ja auch verzerren. Also da haben sie schon drauf geachtet, dass die Zusammensetzung der Lebensmittel und der Lebensmittelauswahl geeignet ist und dementsprechend auch vergleichbarer ist, um dann wirklich diesen Unterschied, ist denn vegan wirklich vorteilhaft, bezogen auf Messparameter, und das war letztendlich das, also um schon vorwegzugreifen, auch das Ziel, dass man natürlich versuchen möchte, die vegane Ernährung mit kardiometabolischen Vorteilen in Verbindung zu bringen. Und auch da, um jetzt einen kleinen ersten Ausblick zu geben, gibt es auch Effekte, die sich gezeigt haben.
Okay, das heißt, nur dass ich es nochmal richtig verstehe, Matthias, das Experiment lief so ab, die ersten 4 Wochen wurden die Zwillingspaare professionell bekocht von Köchen, die ihnen wirklich alle Mahlzeiten professionell zubereitet haben. Und der zweite Teil des Experiments, die letzten 4 Wochen, sahen so aus, dass die Gruppen sich selber versorgt haben, also selber dann eben omnivor oder vegan ernährt haben. Jetzt springen wir doch mal, normalerweise machen wir das nicht, aber wir springen jetzt einfach mal ans Ende. Und wollen schon mal vorwegnehmen, was hat die Studie ergeben? Welche Ernährungsform oder welche Zwillingsgruppe geht als die hervor, wo man sagen würde, sie hat sich besser oder gesünder ernährt?
Also das ist auch das, wo sowohl Doku als auch das Paper relativ klar dann darauf hinweist. Das heißt, wir haben einen primären Outcome. Es wurden, wie gesagt, verschiedene Laborparameter und Ähnliches bestimmt. Wir haben einen signifikanten Unterschied, der sich feststellt, und das sehen wir in dem sogenannten LDL-Cholesterin. Das Cholesterin, was wir vereinfacht immer als schlechtes Cholesterin bezeichnen. Was ist LDL? LDL ist ein Transportprotein, ein Eiweiß, was vom Körper selbst gebildet wird, und Lipide, also Fette, unter anderem auch Cholesterin, in der Blutbahn transportiert. Und ja, es gibt einen Zusammenhang, der sich in Teilen auf Ernährung zurückzuführen lässt. Darum geht es letztendlich hier auch genau. Und wir sehen hier einen signifikanten Unterschied, eine Reduktion von circa 14 Milligramm pro Deziliter nach diesen 8 Wochen im Vergleich vegan zu omnivor. So, das heißt, der LDL-Wert ist signifikant gesunken im Vergleich zur omnivoren Gruppe. Wie gesagt, sind auch andere Dinge getestet worden, unter anderem auch Themen rund um Glukose und Insulinstoffwechsel. Das heißt, wir sehen auch Unterschiede in der Insulinsensitivität. Also da haben wir zwar keine signifikanten Effekte, da wird auch nicht primär drauf eingegangen, aber ein etwas besseres nüchtern Insulin bei der veganen Gruppe. Und wir haben das Thema Reduktion des Körpergewichtes, auch hier keine signifikanten Unterschiede. Beide Gruppen haben mit einer gesunden Ernährungsumstellung und mehr Bewegung Gewicht reduzieren können. Die Reduktion bei der veganen Gruppe liegt bei ungefähr 15% im Mittel und bei der omnivoren Gruppe bei ungefähr 5%. Gibt es aber keine signifikanten Unterschiede. Das heißt, der Hauptpunkt und der Hauptparameter, auf den sich ausschließlich hier jetzt bezogen wird, ist LDL-Cholesterin und dementsprechend ein klares Pro für eine vegane Ernährung, die im besten Falle für alle auch jetzt damit bestätigt und klar ist, dass sie geeignet ist, um das kardiometabolische Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko zu reduzieren.
So, das ist das offizielle Ergebnis dieser Untersuchung, dieses Experiments. Nun weiß ich aber, dass du da durchaus eine differenzierte Meinung zu hast. Wo siehst du Schwachstellen in der Studie? Was hat vielleicht das Ergebnis ein bisschen beeinflusst?
Also wir können dann, wenn wir genauer reinschauen, wie die Ernährung dann letztendlich aufgebaut war, und in den Anhängen der Studie findet man das, wir verlinken das gerne alles, dann darf jeder sich das nochmal anschauen, ist alles frei verfügbar, kann sich in den Anhängen nochmal genauer anschauen, wie ist die Zusammensetzung der Gesamtkalorienmenge, des Proteingehaltes, der Kohlenhydrate, der Getreidekomponenten im Vergleich zu raffinierten Getreide versus Vollkorngetreide, die Proteinmenge in Bezug auf die Gesamtkalorienaufnahmemenge pro Tag, dann vor allen Dingen auch die neben den spezifisch nochmal bei den Kohlenhydraten auch wirklich nochmal differenziert geschaut, was ist mit Ballast und Faserstoffen, wie ist die Menge dort unterschiedlich. Und dann fallen uns natürlich schon die ein oder anderen Dinge auf, die uns, und da könnte man natürlich jetzt auch gegenlegen, welche Veränderungen sehen wir, dass bei der veganen Ernährung grundsätzlich über die Zeit pro Tag 200 Kilokalorien weniger gegessen worden ist als in der omnivoren Gruppe. Und wenn wir das auf das Thema Gewichtsreduktion beziehen, wenn wir haben die letzten Wochen ja auch häufiger darüber gesprochen, wenn wir jetzt sagen würden, okay, dann überwiegt ja eine vegane Ernährung, weil verhältnismäßig, wenn auch nicht signifikant, mehr Gewicht reduziert werden kann, müssen wir aber ehrlicherweise sagen, klar, wenn ich in ein Kaloriendefizit gehe und das im Vergleich zur anderen Gruppe immer pro Tag 200 Kilokalorien weniger sind, die gegessen werden, dann erklärt sich das vielleicht in Teilen auch darin. Das erklärt noch nicht unbedingt die Veränderung im LDL-Wert, wobei dieses LDL-Cholesterin, also dieser Low-Density-Transporter, der die Gefahr birgt, in unseren Gefäßen dann zu oxidieren und für Entzündungsprozesse zu sorgen und dann vielleicht auch für Arteriosklerose zu sorgen. Mal hingestellt, ob das als alleiniger Parameter dann wirklich aushält, um das Risiko für sich alleine zu reduzieren, weil bei den anderen Werten sehen wir weniger Effekte, muss man auf der Ernährungsebene ehrlicherweise sagen, okay, ist doch klar, dass das passiert, weil einen gewissen Einfluss habe ich durch Ernährung auf den Cholesterinspiegel auch direkt. Und wenn ich im Vorfeld einen Ausgangswert der Cholesterinmenge pro Tag habe, die eigentlich konsumiert wird, und cutte das von jetzt auf gleich auf null für 8 Wochen, natürlich werden wir einen Effekt sehen und ja, der ist dann auch signifikant. Das darf man nicht außer Acht lassen, aber es gibt neben der reduzierten Kalorienmenge und dem Verzicht auf tierische Lebensmittel, wo ich eben Cholesterin mit enthalte, noch einen ganz anderen wichtigen großen Unterschied, auf den wir auch schon so häufig eingegangen sind. Wir sehen, wenn wir diese Kohlenhydrate in der Aufteilung sehen, dass die vegane Gruppe circa 1/3 mehr Faserstoffe pro Tag gegessen hat. Mhm. Und Faserstoffe, wie wir wissen, wir reden häufiger nicht nur bezogen auf die Stoffwechselsituation, sondern auch vor allen Dingen auf unser Mikrobiom darüber. Faserstoffe als Nährboden, als Präbiotikum, damit sich Bakterien gut aufbauen können. Da ist trotz der Stuhlanalysen nicht näher drauf eingegangen worden. Entscheidend ist aber, dass auch die höhere Faserstoffmenge einen positiven Impact auf den LDL-Cholesterinspiegel nehmen kann. So, das ist aber nicht etwas, was man in der omnivoren Ernährung nicht auch mit einbauen könnte. Und es geht jetzt nicht um, ist es das eine besser als das andere. Wir sehen nur, es gibt einige Unterschiede, die uns schon einen Blick drauf geben, dass auch dieses Ergebnis gewünscht war, was jetzt auch medial in die Richtung natürlich aufbereitet wird, nicht nur im Kontext der Doku, sondern auch alle anderen, die auf diesen Zug mit aufspringen.
Aber das ist spannend, was du sagst. Und deswegen lohnt es sich eben bei solchen Studien oder Experimenten doch mal genauer hinzuschauen und nicht einfach nur so verblüfft zu sein über das Ergebnis. Wir wollen auch gar nicht hier in irgendeiner Form Partei ergreifen. Also versteht uns nicht falsch. Wir wollen hier weder die vegane Ernährung schlecht reden, noch die omnivore Ernährung gut reden, sondern wir wollen einfach uns die Fakten anschauen. Das machen wir hier immer bei den Health Nerds, dass wir wirklich wissenschaftlich rangehen. Und ich habe gerade mal überschlagen, Matthias. Also du sagst, bei der veganen Testgruppe 200 Kilokalorien pro Tag weniger zu sich genommen. Das macht bei 8 Wochen, das sind 56 Tage, macht das über 11.000 Kalorien pro Person wohlgemerkt aus. Kann man das umrechnen? Was ist das an Körperfett? 11.000 Kalorien?
In Körperfett ist es etwas mehr als 1 Kilogramm reines Körperfett. Wenn 1 Kilogramm Fett hat, 9.000 Kilokalorien. Im Schnitt Körpergewebe hat vielleicht so 7.500 Kilokalorien. Also erklärt sich das natürlich auch eine veränderte Gewichtsreduktion, die aber auch nicht signifikant ist. Ja, aber ich habe ein gewisses Energiedefizit und kann jetzt unterschiedlich betrachtet werden. Also auf der einen Seite, klar, die Leute, die sich vegan ernährt haben, die Teilnehmenden in der Studie, waren auch gesättigt und haben genügend gegessen und wollten gar nicht mehr essen. Was ja ein natürlicher Mechanismus wäre zu sagen, okay, ich habe eine Lebensmittelauswahl mit viel Faserstoffen, das sättigt mich nochmal anders und ich bin gefüllter und esse dann auch im Verhältnis immer etwas weniger. Es kann, und ich will da auch nichts unterstellen, aber auch gewollt sein, dass man per se die Kaloriendichte etwas niedriger setzt. Und das ist schon ein entscheidender Punkt. Hinzu kommt auch wichtig im Kontext dieser kardiometabolischen Parameter, dass noch etwas anderes mit hinzukommt, nämlich dass ungefähr 25% weniger gesättigte Fettsäuren in der veganen Gruppe gegessen worden sind und im Verhältnis dazu 15-20% mehr mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren waren Omega-6 und Omega-3. Und wir wissen, dass die Linolsäure Omega-6 und die Omega-3-Fettsäure Alpha-Linolensäure eben noch umgewandelt werden muss in Omega-6 in Arachidonsäure und Omega-3 in EPA und DHA, was unser Körper grundsätzlich nicht so gut kann. Aber natürlich sehen wir hier gewisse Unterschiede und auch in der Zusammensetzung. Da kann man natürlich sagen, klar, die vegane Ernährung ist eben in der Richtung auch mehr aufgebaut. Und wenn ich mich vegan ernähre, bin ich auch mehr damit in den Lebensmittelauswahl quasi mit konfrontiert. Aber die Unterschiede lassen sich natürlich darüber erklären. Plus, wie gesagt, 1/3 mehr Faserstoffe.
Lass uns doch mal vielleicht auch hinterfragen, warum Du sagtest schon, man hat vielleicht auch versucht, die Studie ganz bewusst so ein bisschen auf das Ergebnis schon anzulegen, dass man eben genau diesen Effekt am Ende auch sehen wollte. Was könnte dahinter stecken? Geht es darum, uns Menschen mehr in eine pflanzenbasierte Ernährungsweise zu schieben? Steckt da die Industrie dahinter? Was kann das Ziel sein?
Also ich möchte den Wissenschaftlern an der Stelle überhaupt nichts unterstellen, dass sie das selbst irgendwie versucht haben, in irgendeine Richtung zu drehen oder zu publizieren. Aber wie in jeder Studie wird darauf hingewiesen, falls es die Möglichkeit gibt, dass es doch ein persönliches Interesse daran geben könnte. Und es gibt leider auch bei dieser Studie ein indirektes Sponsoring von einer Firma, die sich Beyond Meat nennt, also die sehr groß gehypte vegan Fleischersatzfirma, die einen sehr starken Aufstieg hatte und auch sehr stark wieder gefallen ist, die hier mit involviert ist. Und die Verzerrung ist nicht mal das Paper an sich, was relativ klar ist, was gut strukturiert ist, was gut lesbar ist. Also für alle die sich mit Studien gerne auseinandersetzen möchten, das macht wirklich Spaß, das auch zu lesen, weil das irgendwie klar beschrieben ist, aber es ist weniger das als natürlich die Kopplung, also das Paper ist am 30. November 2023 publiziert worden. Die Doku ist, ich weiß es nicht 100%, ich glaube Anfang des Jahres veröffentlicht worden. Erste Hinweise waren definitiv, die Bewerbung begann definitiv auch schon etwas früher, im Dezember, November. Also es ist sehr nah, sehr eng alles beieinander. Wie kann das so schnell funktionieren? Wie kann es schon fertig sein? Was, ne? Also schon vielleicht eine vorzeitige Art der Publikation. Und es ist natürlich das, was daraus immer entsteht, nämlich der Gedankengang, dass man sagt, okay, jetzt haben wir die eine Lösung. Und die eine Lösung heißt, wir ernähren uns einfach alle vegan und dann haben wir keine Herz-Kreislauf-Themen mehr. Und leider ist genau das, wo wir drauf springen, wobei man eher, wenn man dann gerade in diese Details reinschaut, genauer erkennen muss, okay, wir haben hier gewisse Vorteile, die lassen sich aber auch in einer omnivoren Ernährung mit einbauen. Das heißt noch nicht, dass jemand, der sich omnivor ernährt, dann sofort ein erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko hätte. So rum ist es ja auch nicht zu betrachten, sondern wir haben hier eher nur diese Reduktion. Wir haben aber auch bei der veganen Ernährung gewisse potenzielle Mangelsituationen, die in einem kurzen Zeitraum dieser Studie, nämlich 8 Wochen, und es ist keine Langzeituntersuchung, uns noch nicht Erkenntnisse über zukünftige, gegebenenfalls auch Probleme entstehen würden. Da können wir über essentielle Stoffe sprechen, wie beispielsweise Vitamin B12, die in der Aufnahmemenge deutlich geringer war, aber in den Messungen sich natürlich noch nicht als Problem darstellen. Also ich habe einfach mal 8 Wochen etwas weniger B12, die haben ja nicht gar kein B12 aufgenommen, aber wir sehen hier auch keine signifikanten Unterschiede. Längerfristig B12 immer niedriger über die Nahrung aufzunehmen, kann definitiv ein Thema werden. Hinzu kommt das Thema Proteinmenge. Hier haben wir die logischerweise einen starken Cut der tierischen Proteinquellen, die in der veganen Gruppe nicht konsumiert werden. Und insgesamt im Verhältnis der Proteinmenge zur Kalorienmenge ist es deutlich zu wenig Protein, das in der veganen Gruppe konsumiert wird. Das hat vielleicht in 8 Wochen noch kein Problem und funktioniert relativ gut, aber längerfristig sicherlich ein Thema. Man sieht dann auch in den Ergebnissen, dass in der Gewichtsreduktion auch eine deutliche Reduktion der Muskelmasse stattgefunden hat. Mehr als in der Gruppe der omnivoren Gruppe, beziehungsweise anders ausgedrückt, die omnivore Gruppe auch Muskelmasse zulegen konnte.
So, hochspannend. Und jetzt wollen wir natürlich nochmal von dir hören, als jemand, der sich mit einer artgerechten Ernährung beschäftigt. Also der wirklich schaut, welche Ernährungsform ist denn der Art Homo sapiens, der Art Mensch, gerecht? Wie ist es genetisch oder in der Evolution vorgesehen, dass wir Menschen uns ernähren? Klar, da haben wir schon so viel drüber gesprochen, dass Hamburger, Pommes frites und Schokolade nicht dazugehören. Haken dran, haben wir verstanden. Aber ist der Mensch ein sich omnivor ernährender Typ oder eben doch ein veganer Typ? Was ist denn nun evolutionär in unseren Genen zu finden?
Also mit allen Blicken auf, nicht nur auf, was lässt sich in den Genen finden, weil es steht jetzt nicht dort geschrieben, omnivor oder vegan, ist der Mensch definitiv auch flexibel, sich an bestimmte Essensmuster mit anzupassen. Das ist dann eher die Frage, ob es im Laufe der Evolution und das heißt über mehrere Generationen funktioniert und sich durchsetzt. Also sehen wir natürlich in verschiedenen Naturvölkern unterschiedliche Zusammensetzung der Lebensmittel und sie haben dann trotzdem funktioniert. Das heißt aber auch nicht, dass es für jede Gruppe gleich gut funktionieren würde. Das Problem, was ich hierbei jetzt quasi sehe, ist, dass man mit der Information sagt, okay, jetzt alle auf vegan und die Lösung, wir machen hier irgendwelche hochverarbeiteten Lebensmittel und stellen die dann vermehrt zur Verfügung. Also auch hier, ich bin der Letzte, der jemandem sofort von einer veganen Ernährung abraten würde, wenn es eine eigene Entscheidung dafür ist. Ich würde aber darauf hinweisen, dass man, und das erkennt man hier, dass trotz der Mahlzeitenvorbereitung, dass trotz des sehr konsequenten Trackings über 8 Wochen nicht direkt zu messbaren Mangelsituationen kommt, aber in der Zusammensetzung auf jeden Fall Proteinmengen und auch B12-Mengen unterrepräsentiert sind und gegebenenfalls mit Blick auf die Gesamtkalorienmenge man eben auch eher etwas unterhalb der benötigten Menge liegen kann und sich das in der Körperzusammensetzung dann schon auch abspielen kann. So, das heißt aber noch nicht, dass das einen evolutionären Bezug hat. Das müsste man dann im Laufe der Zeit sich genauer mit anschauen. Wichtig ist, dass wenn ich mich dafür entscheide, mich auch sehr konsequent und nicht nur Dinge rauswerfe, sondern sehr konsequent mich auch mit dem Thema Ernährung auseinandersetze. Und mit Blick auf eine artgerechte Ernährung, und auch das ist keineswegs eine Verteidigungshaltung oder ähnliches, ist, wo man sagt, ja, das spielt ja jetzt eher auch wieder von den Ergebnissen in den Blick in eine artgerechte Ernährung, die definitiv eine pflanzliche Komponente hat und eine vielfältige sammelnde Komponente hat, aber eben auch betrachtet auf unseren Stoffwechsel, auf tierische Quellen zurückgegriffen worden sein muss und unser Körper dementsprechend auch funktioniert. Und dann haben wir verschiedene Stoffe, an denen wir das erkennen, zum Beispiel an bestimmten Vitaminen, insbesondere B12 gehört so exemplarisch mit dazu, die man eher aus tierischen Quellen bekommen kann. Fisch- und Meeresfrüchtekonsum ist ja hier auch nicht genauer drauf eingegangen. Ich habe eben die erhöhte Menge an mehrfach ungesättigten Fettsäuren angesprochen. Da haben wir jetzt nicht weitere Analysen gesehen, auch die sich mit etwas wie einem Omega-3-Index oder ähnlichem auseinandergesetzt haben. Das heißt, das Konvertieren von der Omega-3 oder Omega-6-Fettsäure in die eigentliche aktive Form der danach folgenden Fettsäuren, was unser Körper selbst machen kann, ist limitiert. So, das heißt, wir haben EPA und DHA tendenziell eher aus Fischquellen bekommen und sie sind unterrepräsentiert, wurde hier gar nicht näher drauf eingegangen. Wo man auch nicht genau drauf geachtet hat, ist die Mahlzeitenfrequenz und die Häufigkeit oder auch Mahlzeiten eben ausfallen zu lassen. Also diese quantitative Komponente, um hier in sich flexibel quasi auch mit drauf einstellen zu können. All das sind ebenfalls artgerechte Komponenten und noch nicht drauf geschaut, neben Vielfalt, über die wir viel sprechen und möglichst natürliche Lebensmittel auch zu verwenden, fehlt uns auch ein wichtiger Blick drauf und das sind schon auch Lebensmittel. Ich habe es eben schon mit der Alternative, okay, dann greifen wir jetzt auf hochverarbeitete vegane Lebensmittel zurück. Das löst das Problem nicht, insofern, dass unser Immunsystem gegebenenfalls schon davon getriggert werden kann, dass die Auswahl der Lebensmittel sich quasi dann auf andere Gruppen verlagert. Okay, dann fällt halt Fleisch, was Mastfleisch vielleicht ist und das Immunsystem nochmal extra mit aktivieren kann, fällt raus. Ist eine gute Komponente, würden wir auch empfehlen, gehört auch zur artgerechten Ernährung mit dazu. Aber dafür alles umzumünzen auf ausschließlich Hülsenfrüchte, ausschließlich auf Getreide, ausschließlich auf Samen oder ähnliches, wird vielleicht eher noch für andere Probleme, gerade im Magen-Darm-Trakt sorgen. Auch vielleicht das Immunsystem mit aktivieren. Das sind alles Dinge, die auch definitiv mit berücksichtigt werden müssen. Und von daher sind es die Eckpunkte einer artgerechten Ernährung, wofür ich plädieren würde, Mahlzeitenfrequenz, Häufigkeit, Vielfalt mit einzubauen, möglichst natürlich sich zu ernähren, aber nicht komplett für jeden per se auf tierische Lebensmittel zu verzichten.
So, eine ganz klare Meinung von Matthias Baum aus dem Artgerecht Wissenschaftsteam. Ich will euch an dieser Stelle auch nochmal empfehlen, unsere Podcast-Episode In 8 Wochen ein neuer Mensch. Erlerne die Grundlagen gesunder Ernährung. Darüber haben wir ja vor über 2 Jahren mal gesprochen und das ist eine unserer erfolgreichsten Episoden. Ich verlinke euch die auch nochmal in den Shownotes. Das ist eine Folge, wo ich wirklich sage, da lernt ihr, wie sieht artgerechte Ernährung wirklich aus? Was sollten wir essen? Wie sollten wir uns ernähren? In welchen Frequenzen sollten wir essen? Probiert das vielleicht mal in euren Alltag zu integrieren und diese 8 Wochen können wirklich ein Game Changer sein und euer Leben tatsächlich verändern. Matthias, guckst du dir die Netflix-Doku noch an?
Ich wollte sie mir in der Vorbereitung eigentlich angesehen haben, aber es sind 4 Episoden, ich glaube 45 Minuten bis zu einer Stunde. Mhm. Ich werde auf jeden Fall nochmal reinschauen. In dem Zuge ja auch, gab es auch schon davor eine Vorgänger vegan postulierende Doku zu dem Thema. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie heißt. Ich glaube, der Regisseur war aber James Cameron, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Wo auch relativ deutlich so mit einer interessanten Schlussfolgerung, da war gar keine Studie dahinter, da wurden aber auch Blutproben entnommen und dann hat man nach dem Zentrifugieren der Blutproben gesehen im Serum, wie sich das die vegane versus omnivore Ernährung quasi schon im Blut optisch mit zeigen würde. Wie gesagt, gut gemachte Serien auf jeden Fall, Filme fiktiv auch, aber in diesem Gesundheitskontext weiß ich nicht, ob es wirklich hilfreich ist, wenn man eben nicht sagt, okay, wir wollen darüber aufklären und Menschen mehr mit Gesundheit in Verbindung bringen. Ich glaube, dass bei uns wichtig ist, mit unserer artgerechten Brille da drauf zu schauen, also was macht in einem evolutionären Kontext Sinn. Ich verstehe die gesellschaftlichen Komponenten, Menschen mehr in eine pflanzenbasierte Ernährung zu bringen, als gewissen Vorteil, aber eben auch viel Industrie, die dahinter steckt und die das natürlich nochmal mit fördert. Und jetzt bin ich abgewichen auf deine Frage, ob ich es mir anschauen werde. Ich weiß es noch nicht genau.
Wir machen es einfach so, Matthias. Wir treffen uns beide, machen uns einen entspannten Netflix-Abend. Unsere Frauen sollen sich dann mal um die Kinder kümmern. Und wir schauen uns mal alle 4 Folgen. Wir suchten das mal eine ganze Nacht lang weg.
Ich lasse es jetzt mal so stehen, unkommentiert. natürlich können unsere Frauen genauso mitmachen. Und nein, auf jeden Fall. Machen wir.
So machen wir es. Leute, also wir verlinken euch die Studie, über die wir hier gesprochen haben, natürlich auch in den Shownotes. Da könnt ihr gerne auch nochmal selber reinschauen. Und heute in einer Woche gibt's die Health Nerds Sprechstunde. Natürlich wollen wir auch da reden über genau dieses Thema Omnivore versus Vegan. Vielleicht habt ihr ja die Netflix-Doku sogar gesehen, habt auch Fragen, die sich vielleicht für euch daraus ergeben. Stellt sie hier gerne an Matthias und sein Team und wir werden die Antworten liefern. Ihr könnt uns erreichen über Instagram, Direct Message oder natürlich auch über Spotify direkt. Da könnt ihr mittlerweile uns Nachrichten schicken oder kommentieren. Wie auch immer ihr uns erreicht, wir freuen uns auf eure Fragen und bis dahin, bleibt gesund und bleibt neugierig.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.